Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Hi. Okay, cool. Für die mich noch nicht kennen, ich bin natürlich ja, mit der wunderbaren Tabi verheiratet. Und ich freue mich unglaublich, heute hier sein zu dürfen. Bald sehen wir uns ja öfter. Das wird eine gute Sache. Ich freue mich unglaublich. Und dass ich heute predigen darf, ist mir auch ein großes Vorrecht. Das Gute ist ja, dass ihr gar nicht mehr zurück könnt fast, gell? Egal wie ich jetzt predige, ist halb so wild, gell? Ist ja schon entschieden, die Sache. Nein, Quatsch. Ich freue mich auf jeden Fall, in diese Predigt euch mitzuteilen. Das ist eine meiner Herzenspredigten, davon habe ich ein paar. Und diese Predigt heißt heute, wenn der Kampf mich wählt. Ja, was tue ich, wenn der Kampf mich wählt? Und ich möchte euch zum Anfang eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Kann sein, dass ich die hier schon mal erzählt habe. Das wird öfter passieren. Ja, ich erzähle gerne Geschichten, vergesse, ob ich sie schon erzählt habe. Und dann erzähle ich sie einfach nochmal. Aber da können wir einfach nochmal drüber lachen. Ja? Und ich weiß, wie ich, als ich angefangen habe, eine Bibelschule zu besuchen, da war so, mussten wir ein Praktikum besuchen. Und ich dachte, ich gehe mal in die Gemeinde, wo ich damals groß geworden bin und auch zum Glauben gefunden habe. Schneverding ist das, also ganz, ganz schön im Norden, so bei Soltau in der Nähe, falls ihr das kennt, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall war ich dort und ich erinnerte mich auch an eine alte Schulfreundin von mir und sie heißt ja Sarah. Und ich dachte so, vielleicht wohnt sie ja noch da. Bei Instagram ist ja easy heute, habt ihr mal geschrieben. Und sie meinte, klar, ich bin noch da, lass uns doch mal treffen. Und ich dachte, nice, treffen wir uns mal, gell? Und dann haben wir uns getroffen und sie meinte, sie war unterwegs zu Freunden von ihr und hat mich gleich eingesammelt. Und dann waren wir auf dem Weg zu Freunden von ihr. Und ich war damals wirklich krass schüchtern, ja, aber kein Problem, ich bin einfach mal mit. Und dann war ich plötzlich in so einer Situation, wo ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Zum einen, weil da viele Leute waren, die ich nicht kannte und alle mich plötzlich angeguckt haben, weil ich der Einzige war, den keiner kannte. Und zum anderen war es so eine Atmosphäre, die jetzt nicht so mein Standardbereich ist, ja, mit viel Alkohol, alles stand so im Raum, Rauch im Raum. Und es ist ja okay, zu irgendwie zu einem gewissen Maß. Aber ich fühlte mich da irgendwie nicht ganz so wohl. Egal. Ich saß da also an dem Tisch und die Leute haben mir viele Fragen gestellt und ich habe halt viele Antworten gegeben, warum ich da bin, dass ich Theologie mache und so weiter und so fort. Und interessant war, währenddessen ich das so erzählt habe, war da so gegenüber von mir saß da ein junger Typ und seine Miene verfinsterte sich immer mehr, ja. Und irgendwann stand er auf, ja, kam mir entgegen, setzte sich neben mich und sagte zu mir, weil ich ja gesagt habe, ich studiere Theologie und da haben sie nachgefragt, was das ist, Pastor und so. Und dann guckte er mich an und sagte, du, ich bin Satanist und ich werde heute deinen Glauben kaputt machen, ja. Und ich dachte so, okay, cool. Also für die, die nicht wissen, was das ist, Satanisten sind halt Leute, die auch an Gott glauben, aber irgendwie es cool finden, dem Satan nachzufolgen und das den Christen ein bisschen schwer zu machen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich immer so, ja, man hört davon immer, oder Satanisten, aber gibt es die wirklich? Naja. Und dann saß ich da und er sagte, er ist es. Und ich dachte, crazy irgendwie, jetzt gibt es es wirklich. Und er sitzt mir gegenüber und hat irgendwie eine Mission, meinen Glauben kaputt zu machen. Und erzählt mir, von wie vielen Christen er schon den Glauben kaputt gemacht hat. Und er war richtig aggressiv, ja, war auch ein bisschen Alkohol im Spiel und so, war sehr aggressiv und irgendwann sagt er, wir stehen auf und gehen jetzt in mein Zimmer rüber, ja. Und ich dachte mir so, shit, ja, der wohnt sogar da und ich muss jetzt auch noch mit ihm mitgehen in sein Zimmer. Und wir sind aufgestanden, sind in sein Zimmer gegangen. Und es war spannend, ja. Es gibt so die Leute, die haben so einen Boho-Style, oder? Was ist modern? Keine Ahnung, spartanisch oder klassisch oder so. Er hatte so einen rustikalen Einrichtungsstil. Also an der Wand hingen so Skelette, alles war dunkel, ein paar Kerzen, Totenköpfe und so. War spannend auf jeden Fall. Meine Einrichtung, die ich so noch nicht kannte, ja. Und dann stand ich da also in seinem Zimmer die Sarah ist mitgekommen, der war das auch ganz unangenehm alles, er war sehr aggressiv. Und dann stand er mir so gegenüber und hat gesagt, so, jetzt werde ich deinen Glauben kaputt machen. Und keine Ahnung, was man darauf antwortet, gell, in so einer Situation. Ich habe halt gesagt, okay, leg los, ja. Und dann legte er halt los, mir viele Fragen zu stellen, mir viel über Christentum an den Kopf zu werfen. Und ich stand einfach da und habe mich halt konzentriert, dass meine Beine einfach nicht anfangen zu zittern. Ja, weil das ist so eine Sache bei mir gewesen, die war sehr präsent, wenn ich aufgeregt war. Und meine Beine fingen langsam an zu zittern, aber man kann ja irgendwie so stehen, als würde man auf Klo müssen, gell? Und hält seine Beine einfach ein bisschen fest und dann passt das schon. Und ich antworte also die ganze Zeit auf seine krassen Fragen. Und irgendwann, als er so die ganze Zeit Fragen stellte, war ich einfach nur so und betete einfach zum Herrn und sagte, Gott, oh, ein Wunsch habe ich jetzt an dich gerade, ja, dass ich einfach heile rauskomme mit heilem Gesicht, ja, dass ich keins in die Fresse kriege. Das war mir einfach wichtig in dem Moment, keine Ahnung. Manchen Menschen sind andere Sachen wichtig. Mir war einfach wichtig, dass das Gesicht, das der Herr mir geschenkt hat, wirklich heile bleibt, ja, weil es gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann bete ich so meine Stoßgebete zum Himmel, gell? Und irgendwann wurde er still und war sehr wütend und hatte Tränen in den Augen. Und ich dachte so, oh nein, Herr, jetzt ist vorbei, gell? Ich noch mal ein Stoßgebet in den Himmel, bitte lass mich heile nach Hause kommen, ja? Und plötzlich schaut er mich an und sagt zu mir, und das ist crazy, gell? Ich glaube ja daran, dass Christen von Gott Dinge gesagt bekommen können, also prophetisch nennen wir das, wo Gott zu uns spricht und einfach Menschen Dinge von Gott wissen können. Und bei ihm war es so, obwohl er von der Gegenseite war, war es für ihn, und er sagte zu mir, wie als wäre es echt so ein Blick in eine andere unsichtbare Welt. Und er sagte zu mir, egal was passiert, ja, egal welcher Sturm kommt, ich sehe dich, wie du auf den Stein stehst, und egal welcher Sturm da ist, nichts und niemand kann dich und deinen Glauben dort wegrücken. Und das war crazy, ja. Er umarmte mich, ja, und ich war glücklich, ja, dass mein Gesicht heile geblieben ist. Und heutzutage denke ich mir so, es ist schon verrückt, wie das doch sein kann. Wir als Christen, ja, oder wenn du gar nicht glaubst und da bist, wir wählen doch ganz gerne unsere Kämpfe selbst aus, oder? Wir schauen, welche Herausforderung passt mir gerade ins Leben, ja, guck vielleicht auch in den Alltag, wo ich jetzt evangelisieren kann, wem kann ich vom Glauben erzählen, geht es mir gerade gut, ja, habe ich irgendwie was zu essen gehabt vorher und kann ich jetzt wirklich mutig vom Glauben erzählen oder passt heute nicht rein. Irgendwie können wir unsere Kämpfe doch oft selbst auswählen, ja, sei es das oder sei es irgendwelche Herausforderungen. Aber manchmal ist es im Leben auch so, dass plötzlich der Kampf wählt, oder? Dass nicht ich mir den Kampf aussuche, sondern der Kampf mich wählt. Und was passiert? Und das ist meine Frage heute für meine Predigt auch. Was passiert, wenn der Kampf mich wählt und ich dran bin, vielleicht in meinem Glauben extrem herausgefordert zu sein? Vielleicht sogar so weit, dass ich nicht weiß, schaffe ich diesen Kampf zu bestehen in meinem Glauben? Schaffe ich meinen Glauben wirklich lebendig zu halten? Schaffe ich, dass das Feuer in mir, das Gott durch den Glauben irgendwie entzündet hat, wirklich anfachen zu halten? Und wie gehe ich mit Sachen um? Vielleicht ist es bei dir, dass dich ein Freund gerade irgendwie verlässt, eine Beziehung kaputt geht, Krankheit da ist, du Krebs hast oder irgendwas herausfordernd, was dich aus den Latschen haut. Freudlosigkeit, Depressionen, Streit, schwieriges Elternhaus etc. Es gibt so viele Situationen, wo uns manchmal der Kampf wählt und er so herausfordernd wird, dass wir drohen zu versagen, dass wir drohen, nicht mehr standhaft zu sein. Und ich möchte euch heute ganz kurz reinnehmen in eine Aussage von dem Propheten Jeremia, heißt er. Und wenn es einen Propheten gibt, alle hatten es eigentlich schwer im Alten Testament, aber es gibt so einen Propheten, der es so besonders schwer hat. Und ich finde, wenn man sein Buch liest, Jeremia, ja, dann wird man so richtig depressiv, finde ich. Ja. Wenn man es durchliest, ist es eine Sache nach der nächsten. Ja. Er hasst sein Leben, er hasst Gott zum Teil, er hasst sich selbst. Und doch muss er irgendwie Gottes Botschaften weitererzählen. Und ich finde es so faszinierend, was er einmal sagt. Und zwar können wir das nachlesen in Jeremia 20, Vers 9. Dort sagt er Folgendes Gravierendes und ich finde es so treffend. Er sagt, wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinen Namen reden, ja, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Verrückt, oder? Ein Mann, der so angefochten war, durch so viel Leid gegangen ist, so viele Kämpfe hatte, sagt irgendwann, ist ein Punkt in seinem Glauben, wo er sagt, ich, mit meinen Worten jetzt ausgedrückt, ich will gar nicht mehr Gottes Wort verkündigen, aber es glüht ein Feuer in mir, das ich versucht habe auszubekommen, aber ich schaffe es nicht. Und ich weiß nicht, wo du heute bist hier, ob du glaubst und alles ist tutti frutti oder du glaubst und bist herausgefordert und es droht irgendwie, als wäre dein Feuer erkaltet, deine Leidenschaft zu Gott und du sehnst dich zurück. Oder du bist heute hier und glaubst auch gar nicht an Gott und hast noch gar kein Feuer in dir. Aber egal, wo du heute stehst, ich habe eine Predigt für dich mitgebracht und zwar, was tue ich, wenn der Kampf mich wählt? Wie gehe ich damit um, wenn ich herausgefordert bin in meinem Privatleben, in meinem Glauben, wo auch immer. Und ich möchte dich mit reinnehmen in eine Geschichte, die mich fasziniert, ja, die ich so krass finde. Es gibt eine Person in der Bibel, die ist mir ein unglaubliches Vorbild. Und in dieser Situation, in dieser Geschichte war es so, vor circa 3000 Jahren hat das stattgefunden, stand plötzlich die Armee, ja, Israel, vor einer Schlacht, einem Kampf, die sie nicht gewählt haben. Ja, genau in einer ähnlichen Situation. Sie mussten in einen Krieg ziehen, die Philister zogen mit einer riesigen Armee gegen sie auf und sie mussten einen Kampf bestreiten, den sie selbst nicht gewählt haben. Und eine riesige Armee von Philister zog gegen Israel auf und Israel hatte eigentlich überhaupt keine Chance im Verhältnis der Armeen. Und die Philister machten sich's ganz einfach. Sie zogen auf und verhöhnten die Israeliten jeden Tag. Sie verspotteten sie, weil sie einfach in der Übermacht waren. Um es kurz zusammenzufassen, plötzlich zog ein kleiner Mann auf, ihr kennt ihn ja, einer meiner größten Vorbilder in der Bibel, David, nimmt einen Stein, besiegt den Goliath, hackt ihn den Kopf ab, ja. Aber so ist es halt mal, gell. Und das Ganze war halt seine Grundfestung, ja, so ein kleiner Mann wird von Gott rausgerufen, um eine ganze Armee zu verteidigen quasi. Einer besiegt stellvertretend den berühmt-berüchtigten Goliath und gewinnt. Und dafür gewinnt das ganze Volk. Und dieser Mann, das war so seine Stallkarriere quasi als König. Es dauerte ein bisschen länger, es gab ein paar, keine Ahnung, komische Zwischenfälle. Darauf will ich heute nicht so eingehen, wir haben ja keine Zeit dafür. Aber irgendwann wurde zum König gesalbt und diese krasse Geschichte stand ihm im Rücken und er hat viel richtig gemacht bis dahin, bis er König war und bis er Israel herrschte. Und plötzlich suchte ihm ein weiterer Kampf heim. Und plötzlich war David nicht mehr ganz so stark, ja. Und plötzlich suchte ihn ein Kampf heim, wo ich denke, so krass, im Vergleich zu dem anderen ist es eigentlich so unbedeutend, ja. Zum einen eine riesige Armee, er besiegt den Erzfeind als Kind, ja, er hat keine Angst gegen den 3 Meter großen Typen, besiegt ihn, alle gewinnen, ja, und plötzlich ist er König und nur eine kleine moralische Sache fordert ihn heraus und er scheitert dran, ja. Er war verheiratet zu dem Zeitpunkt und seine Männer waren im Krieg, er blieb zu Hause, warum auch immer, und ihm war wahrscheinlich langweilig, ja. Er guckt aus dem Fenster. Und ich weiß nicht, ob das damals so war oder die Bathseba nichts Besseres zu tun hatte, aber aus irgendeinem Grund badete sie nackt auf einem Dach draußen, ja? Keine Ahnung, warum sie das gemacht hat, aber egal. Sie machte es mal, David war verführt, sie war verheiratet, David war verheiratet, er nahm sie zu sich, gell? Und das Blöde bei seinem Plan war dann auch noch, dass sie schwanger wurde. Und was macht er? Den Uria, ihren Mann, er tötet ihn, indem er ihn einfach an die vorderste Front schickte und er starb. Ja? Und das ist schon crazy. Ja? Wenn ich mir die Geschichte so von David anlese, denke ich, krass, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Und jetzt eine so eine blöde moralische Sache, die wir ja gerne Sünde nennen und die Bibel auch so definiert, fordert ihn heraus und er scheitert dran und daran zerbricht fast sein ganzes Königreich. An eine kleine moralische Sache. Das ist verrückt. Und wie geht David damit um? Wie geht David damit um, wenn ihn das zweite Mal, und so ist es in unserem Leben, und sucht leider nicht nur einmal im Leben einen Kampf heim, sondern ab und zu öfter mal. Und wie ging David beim zweiten Mal damit um? gar nicht gut, ja. Er machte eigentlich alles falsch. Er machte dieses Vergehen und wie ging er damit um? Er redete darüber nicht, er brachte jemanden um und versuchte es still und tot zu schweigen. Aber Gott lässt nicht mit sich spielen und er schickt ihn einen weiteren Propheten. Wir kennen ihn auch, wir können es nachlesen im 2. Samuel, die Geschichte. Und ich lese euch das mal vor. Nathan begegnet David und konfrontiert ihn im Auftrag von Gott. Und er sagt Folgendes. Und das war schon crazy, weil Nathan hätte halt easy auch von David getötet werden können. Aber er war mutig und verkündigte Gottes Wort. Und da heißt es, da sprach David zu Nathan, also daraufhin, als Nathan ihn dann konfrontierte mit dieser Sünde, sagte David, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünden weggenommen. Du wirst nicht sterben, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. So. Und wisst ihr, ich finde es immer cool, wenn ich predige, suche ich mir immer Verse raus, die nicht so leicht sind, ganz gerne. Weil ich finde es so schade, wir lesen die Bibel und manchmal gehen wir über so Verse weg, die uns unbequem sind, gell? Aber ich glaube, dass in solchen Versen ganz viel Kraft und Wahrheit steckt und dass Gottes Wort wirklich unfehlbar ist und wirklich ganz viel Wahrheit hat. Nur wir müssen es vernünftig auslegen. Und das möchte ich heute mit euch tun. Reinschauen, wie legen wir einen Vers und diesen Vers aus, wo es heißt, ist schon verrückt, oder? David tut etwas falsch, er wird konfrontiert von Gott, er sieht seine Sünde ein, bekennt sie, bittet um Vergebung, ihm wird vergeben. Aber aufgrund seiner Sünde muss jemand anderes sterben, und zwar das Kind, das unehelich geboren wurde. Das ist schon crazy, oder? Ich finde, das muss man auch einfach mal so stehen lassen erstmal. Das ist schon verrückt, wenn wir das so lesen. Und ich weiß nicht, was bei dir aufkommt, ob du glaubst oder nicht, wie ungerecht das eigentlich ist, wie unfair, wie komisch, ja. Und ich finde, diese Fragen sind berechtigt und die Gefühle, die wir auch dabei haben. Aber wie gehen wir damit um? Was passierte? Ja, David hat es gehört, versucht sein Kind zu retten. Ja, Nathan, der Prophet, schlug das Kind. Also er wird es jetzt nicht geschlagen haben im Stock oder so. Aber er führte quasi Gottes Auftrag über diesem Kind aus. Und David versuchte alles, ja, mit Ärzten und so weiter. Und das Kind starb am Ende. Starb, weil er etwas falsch gemacht hat, musste jemand anderes sterben, sein Kind. Verrückt. Lass uns das mal kurz beiseite stellen. Ich komme darauf zurück, versprochen. Ja? Ich möchte mal mit euch angucken und euch heute fragen, wie lest ihr eigentlich die Bibel? Ja? Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest, ich weiß nicht, wie ich manchmal die Bibel lese, aber einer meiner Dozenten während dem Theologiestudiums hat mal gesagt, ihr lest oft die Bibel wie eine Scheibe. Ja, das stimmt, wir lesen oft die Bibel wie eine Scheibe ohne Tiefe. Und ich möchte mit euch heute mal etwas angucken. Und zwar, wie man die Bibel lesen kann und sollte. Ich möchte euch also quasi 4 Jahre Theologiestudium in 5 Minuten zusammenfassen. Das ist eine gute Sache, oder? Cool. Also ihr habt alles richtig gemacht, ja, dass ihr nicht studiert habt, sondern heute hier seid. So. Folgendermaßen. Mein Dozent meinte auch einmal, und das fand ich cool, der hat das zwar in einem anderen Kontext genutzt, aber ich benutze das einfach mal fremd. Und zwar hat er gesagt, alles ist gleich wichtig, aber nicht alles ist gleich gewichtig. Und es ist so. Wenn wir das Alte Testament lesen, ist es nämlich eine fortlaufende Offenbarung, ja, eine fortlaufende Offenbarung von Jesus Christus, okay? Das Alte Testament hat seine Spitze in der Wiederkunft beziehungsweise in der Offenbarung und des Kreuzestodes von Jesus Christus. Das Alte Testament offenbart fortlaufend immer mehr Jesus Christus. Und das Neue Testament ist eine kontinuierliche Offenbarung von dem, was passiert ist. Ja? Jesus ist gestorben. Und das Neue Testament zeugt von dieser Offenbarung. Sie ist nicht mehr fortlaufend. Aber das Alte Testament ist genauso wichtig wie das Neue Testament, aber nicht genau gleich gewichtig. Es hat nicht so viel Tragkraft wie das Neue Testament, weil es einfach Stück für Stück wie ein Schatten Jesus Christus immer mehr offenbart. Aber es ist ganz wichtig, dass wir Jesus Christus mit reinnehmen, um das Alte Testament auszulegen. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Denn du kannst nämlich auch einen Juden fragen. Er glaubt nämlich genau an das, was wir auch glauben. Ja, bis hierhin. Ja, das alles nimmt er raus. Und das alles glaubt ein Jude auch. Und würdest du einen Rabbi fragen, ja, wie lege ich jetzt eigentlich diese David-Stelle, David gegen Goliath aus? Was hat es für mich heute zu bedeuten, oder? Würde er dir wahrscheinlich Folgendes sagen. Er würde sagen, David besiegte Goliath, tu auch du das. David tat Buße, tu auch du Buße. David liebte Gott mit ungeteiltem Herzen. Liebe auch du Gott mit ungeteiltem Herzen. David setzte sich für die Schwachen ein, setze auch du dich für die Schwachen ein und so weiter und so fort. Alles unglaublich wichtige und richtige Sachen. Ja, ich will die gar nicht kleinreden. Aber all das zeigt nur das auf, was wir tun sollen, aber nicht, wie wir es tun sollen. Weil wenn wir Jesus Christus aus diesen Sachen rausnehmen, dann bleibt am Ende nur purer Moralismus übrig. Ich muss etwas tun, um irgendwie moralisch gut dazustehen, um etwas zu erreichen, um ein guter Mensch zu sein, um bloß nicht zu sündigen, um die Sünde so klein wie möglich zu machen, damit ich aus eigenen Leistungen Gott gefallen kann. Wenn ich Jesus Christus rausnehme, bleibt der pure Moralismus. Ich muss aber in allen alttestamentlichen Stellen immer wieder Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen. Das ist nämlich der Knackpunkt dieser Predigt. Nicht das, was wir tun, ist wichtig, sondern das, wie wir es tun. Denn was wir tun sollen, das wissen wir Christen oft richtig, richtig gut, oder? Ich meine sogar Leute, die nicht glauben. Ich muss nur rausgehen und sagen, ich bin Pastor, dann sagen sie, oh, oh, ja, du darfst nicht rauchen, gell? Du darfst keinen Alkohol trinken, du darfst wahrscheinlich auch gar keinen Sex haben, oder? Die dürfen ja nicht heiraten und so. Also Leute, die nicht glauben, die wissen auch sehr gut, was wir als Christen dürfen und nicht meistens, ja? Vielleicht ein bisschen verschoben, ja? Aber die denken das oft gut zu wissen. Und wir als Christen, wir wissen meistens doch sehr gut, was ist jetzt eigentlich eine Sünde, was ist nicht so gut, was sollte ich sein lassen? Aber ich glaube, wir wissen oft nicht, wie wir es schaffen, genau so zu leben. Und das möchte ich heute ein bisschen mit euch jetzt noch angucken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe unglaublich krass Heldengeschichten. Ja? Also ich liebe Helden, ich bin so groß geworden, keine Ahnung, mit 3 Jahren habe ich eine Super Nintendo geschenkt bekommen. Wer kennt eine SNES, wer weiß, was das ist? Okay, niemand, nicht schlimm, ich bin halt schon alt, gell? Nein, eine SNES ist eine Super Nintendo, also eine Konsole. Wer, kennt das keiner? Wer hatte das? Ja, danke Ruben, cool. So, und ich habe da Street Fighter gespielt. Wer kennt das? Ja, immerhin 4 Leute. Cool, sehr gut. Wo ist Simon? Naja, egal. So, ja, oder die Kids, genau. Und ich bin damit groß geworden, mit Heldengeschichten. Ja, ich spiele am liebsten Rollenspiele, auch heute ab und zu noch, ja, wo man als Held die Welt rettet. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon die Welt gerettet habe, ja. Ich träume auch gerne davon, ja, genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber heutzutage ist es ja auch so, dass wir, Marvel ist ja extrem geboomt, oder? Die Heldengeschichten. Wir lieben es irgendwie alle. Dann gibt es auch noch DC irgendwie, weiß auch nicht, wer guckt sowas? Wer guckt DC von euch? Och, du meine. Und wer guckt Marvel? Okay, cool, ja, ja, ja. Also DC ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache, aber ist nicht schlimm, ja, da darf jeder so machen, wie er möchte. Wir können später ein bisschen reden, ja, zusammen, okay. So, aber Heldengeschichten sind etwas, was mich und viele Menschen unglaublich begeistert, ja. Und wenn ich jetzt rangehe an diesen Text, oder, ich lese David, und sehe diesen Helden, der rausgeht aus dieser Armee, einen Stein nimmt, diesen Riesen besiegt, lese diese Geschichte und mit wem identifiziere ich mich automatisch in der Geschichte? Wer will ich sein? Na, David natürlich, oder? Ich finde ihn so cool, ich habe ihn mir sogar tätowieren lassen, ja? Ich möchte sein wie David. Ich möchte dieser Held sein, der Goliath besiegt. Ich möchte der Held sein und ich glaube auch, dass wenn ich diese Bibelstelle lese, Gott möchte, dass ich dieser Held bin. Aber ich weiß nicht, wo du stehst, aber vielleicht wird es dich heute auch ein bisschen herausfordern, aber eins sage ich dir heute, du bist nicht David in dieser Geschichte. Bist du nicht, bin auch ich nicht. Ja? Wir alle sind in dieser Geschichte und werden es auch niemals sein, der David. Wir werden in dieser Geschichte nicht der Held sein. Du und ich, wir sind nicht David in dieser Bibelgeschichte. Lass es mich nochmal sagen. Du und ich, wir sind nicht David. Wir sind nicht der Held in dieser Geschichte. Lass uns mal reinschauen, was ist denn eigentlich, wer ist denn wirklich dieser Held? Worum geht es wirklich in der Bibelgeschichte? Und was möchte die Bibelgeschichte mir sagen, wenn ich gegen einen Kampf, einen Feind kämpfe, einen Kampf gegenüberstehe, der mich wählt und nicht ich ihn will? Lass uns mal angucken, welche Eckpunkte diese Geschichte ausmachen. Das habe ich euch auch vorbereitet, das können wir ranballern, ja. Und dann lese ich euch das mal vor. Also, die Eckpunkte in dieser Geschichte von David gegen Goliath sind: einer wird von Gott gesandt. Er kämpft gegen den Feind, stellvertretend für sein Volk. Und durch sein Sieg siegt auch das ganze Volk, oder? Jetzt lasst uns mal aber anstelle von uns Jesus einsetzen in diese Geschichte und anstelle von David auch Jesus einsetzen in diese Geschichte. Jesus wird von Gott gesandt. Jesus kämpft gegen den Feind, stellvertretend für sein Volk. Und durch den Sieg von Jesus siegt auch das ganze Volk. Kann es sein, dass Jesus da viel besser reinpasst in dieser Geschichte, als wir es tun? Natürlich ist David nur ein kleines Bild von etwas viel Größerem, das nach ihm kommt. Denn alles im Alten Testament ist wie ein Schatten von etwas viel Größerem, einer fortlaufenden Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Christus Jesus findet. Und natürlich kann man David nicht ganz mit Jesus vergleichen, denn David war fehlerhaft und Jesus ist viel größer. David war wie ein Schatten von Jesus Christus, der von ihm zeugt. Und ich weiß, ich kenne jemanden, die Outbreak-Band von euch? Genau, ich war in der Bibelschule mal in Bad Gandersheim und ich glaube, die Dinger sind bei euch auch hier in der Gemeinde, gell? Egal. Ich war in Bad Gandersheim auf jeden Fall und war in der Bibelschule und da gibt es so einen Schlagzeuger, der heißt Markus Dinger, der spielt da auch heute noch. Und ich sehe ihn anscheinend sehr ähnlich. Und während der Kinderkonferenz habe ich da mitgearbeitet und er hat Schlagzeug gespielt. Und plötzlich kamen Dutzende Kinder zu mir, die unbedingt ein Autogramm von mir haben wollten, ne? Und ich dachte so, nice! Ich bin von heute auf morgen berühmt geworden, ja? Wahrscheinlich, weil ich so cool tanze in meiner kleinen Gruppe, keine Ahnung. Und plötzlich kamen andere Eltern zu mir, die Schlagzeugunterricht von mir wollten. Und ich kann halt kein Schlagzeug spielen, gell? Ich kann halt ja sagen, ich kann auch Geld dafür nehmen. Aber irgendwie hat so langsam der Fisch angefangen zu rochen. Und plötzlich habe ich den Kindern gesagt, ey, ich bin gar nicht der Markus, ich bin Joel. Und die waren bitter enttäuscht, ja? Und auch die Eltern waren enttäuscht, als sie mitbekommen haben, ich bin nicht der Markus, ja, der ihnen jetzt Schlagzeugunterricht geben kann, sondern ich bin nur wie ein Schatten von dem, der auf der Bühne steht, ja. Aber ist auch okay, ja, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. So, also David, David ist wie ein Schatten von Jesus Christus. Er ist ihm ähnlich, aber er zeugt von etwas, was viel größer ist. Also es gibt Steigerungsprinzipien in dieser Geschichte. Und lasst uns diese Steigerungsprinzipien heute mal in aller theologischer Manier angucken gemeinsam. Ja? Weil ich glaube, dass wir daraus unglaublich viel lernen können. Lasst uns das mal anschauen. Ich werfe euch das auch ran. Und zwar, David kämpfte stellvertretend für sein Volk, oder? Jetzt lasst uns mal ein Steigerungsprinzip von Jesus Christus reinhängen, denn er zeugt ja von etwas Größerem. Jesus kämpft stellvertretend für die ganze Menschheit. David wurde zum König gesalbt. Jesus ist von Geburt an der wahre König, Gott selbst. David ist ein Hirte, der seine Schafe vor den Löwen verteidigt. Jesus ist der wahre Hirte, der uns als seine Schafe vor dem Teufel beschützt. David kämpft ohne Rüstung, Jesus kämpfte als Lamm Gottes völlig ohne Gewalt bis ans Kreuz. David kämpfte gegen Goliath, Jesus kämpfte gegen den Feind, den Teufel, die Sünde, den Tod und die Hölle. David benutzte einen kleinen Stein zum Sieg, Jesus rollte einen großen Stein vom Grab weg durch seine Auferstehung. Mit Davids Sieg waren die Philister besiegt. Mit Jesus Christus Sieg am Kreuz war der Feind ein für alle Mal besiegt. Es ist vollbracht. Und es ist so gewaltig zu sehen und deswegen auch so wichtig zu verstehen, dass in dieser alttestamentlichen Geschichte von David nicht wir der Held sind, nicht wir der Held jemals sein werden, sondern Jesus Christus der wahre Held für uns ist. Und er den Kampf für uns gekämpft hat. Für uns gegen den Feind in den Krieg gezogen ist. Und jetzt ist ja die Frage, welche Rolle bin denn ich dann, oder? Wer bin ich in dieser Geschichte? Das ist ja wichtig zu wissen. Was ist die Applikation, so sagt man das? Was bedeutet diese Geschichte für mich? Wer bin ich? Und wisst ihr, wer wir sind? Das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht so gefallen. Wir sind die Armee, die Tag für Tag gegen die Philister aufgezogen ist. 40 Tage, ja? Aufgezogen ist, zurückgezogen ist, voller Angst dort stand, sich in die Hose gepinkelt hat, ja, und einfach nicht wusste, was sie tun sollte. 40 Tage lang. Aber wir sind auch genau diese Armee, die plötzlich aus ihren Reihen jemanden treten sieht, ja, die dem Feind gegenübersteht, plötzlich aus ihren Reihen jemanden sieht, der größer ist und der gegen diesen Feind kämpfen möchte und diesen Feind auch besiegt, ja. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Vielleicht ist es, wie gesagt, Streit mit einem Freund, schwierige Familiensituation, bei der Arbeit etwas, Geld, Finanzen, Krankheit, ja, oder aber auch die Sünde, die wir manchmal so gerne übergehen wollen, wo David am Ende auch gescheitert ist. Ja, vielleicht ist es bei dir die Pornografie, gesunde Sexualität. Du lässt das ganz gerne, übst Gewalt aus oder hast keinen so guten Umgang mit Alkohol oder anderen Drogen. Und ich glaube, da möchte Gott uns herausfordern, zu sagen, wir sind diese Armee, die ohnmächtig ist, wenn der Feind uns wählt. Und plötzlich sehen wir jemanden heraustreten, der anstelle von uns gegen den Feind kämpft und den Feind auch besiegt. Und das ist die absolut wichtigste Grundlage unseres Glaubens. Ja? Nicht wir kämpfen, sondern Jesus Christus und Gott kämpft für uns. Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir nämlich nicht für den Sieg, sondern wir kämpfen aus dem Sieg heraus. Ja, wenn wir einem Feind gegenüberstehen, sei es was auch immer ich aufgezählt habe oder etwas ganz anderes oder auch der Sünde, dann kämpfen wir nicht für den Sieg gegen dieses Ganze, sondern wir kämpfen aus dem Sieg heraus. Du kämpfst nicht für deinen Heil und deine Erlösung, sondern du kämpfst aus deinem Heil und aus deiner Erlösung heraus. Nicht aufgrund dessen, was du und ich wir tun können, was wir leisten können, was wir richtig oder falsch machen, können wir auch nur ansatzweise gerettet werden. Null. Ja? Egal, was du und ich tun und leisten können. Es trägt nicht dazu bei, den Feind zu besiegen. Nur Jesus Christus allein, sein Opfer am Kreuz, trägt dazu bei, dass wir ein für alle Mal gerettet sind, wenn wir glauben. Und aus dem Glauben heraus kämpfen wir. Wir kämpfen nicht für den Sieg, wir kämpfen nicht für den Glauben, sondern wir kämpfen aus dem Sieg und wir kämpfen aus dem Glauben heraus. Wir kämpfen nicht für unsere Erlösung, sondern wir kämpfen aus unserer Erlösung heraus. Und was für ein krasses Gedankengut ist es, dass nicht wir die Helden sein müssen, sondern Jesus Christus allein der Held ist, der für uns am Kreuz die Sünde besiegt hat. Und egal, was wir tun und tun werden, egal was, du bist gerettet, wenn du glaubst und seinen Namen anrufst. Und dennoch hat unser Tun und Handeln immer eine Konsequenz. Und wir sollten beständig danach streben, heilig zu leben und Gott ähnlicher zu werden. Denn es heißt nämlich in 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5, und das möchte ich euch jetzt zum Ende der Predigt noch vorlesen, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wisst ihr, nichts, was wir tun, kann uns schöner vor Gott machen. Nur Jesus Christus. Nur sein Opfer am Kreuz allein. Nur seine Rettung kann uns vor ihm gerecht machen und heilig machen. Aber eben aus diesem Glauben Und aus diesem Sieg, womit wir die Welt besiegt haben und triumphiert und überwunden haben, wie es Johannes hier ausdrückt, daraus dürfen wir Gott immer ähnlicher werden. Ja? Weil wir Gott gefallen, dürfen wir heilig leben und dürfen wir die Sünde lassen. Und lasst mich noch mal ganz kurz auf Davids Sohn zurückkommen. David sündigte und steht für uns, die wir sündigen und vor Gott einfach nicht gerecht sind. Und wer muss sterben für uns? Jesus Christus, Gottes Sohn, der für uns und diese Wut, die du vielleicht am Anfang verspürt hast, diese Ungerechtigkeit, die sollte uns mobilisieren. Wie ungerecht ist es eigentlich, dass Gottes Sohn für uns auf die Welt kommen musste, um für uns zu sterben, weil wir etwas falsch gemacht haben? Das ist schon verrückt, oder? Aber so sehr liebt uns Gott, dass er sagt, mein Sohn, den ich habe, den einzigen, gebe ich und er stirbt, obwohl ihr etwas falsch gemacht habt. Und nur aus dem Glauben an ihn seid ihr gerechtfertigt und seid ihr heilig. Aber bitte tretet das Opfer nicht mit Füßen, ja, sondern aus diesem Opfer heraus dürfen wir heilig und gerecht leben und dürfen wir, falls uns ein Riese heimsucht, auch kämpfen und auch gewinnen. Und ja, wir werden wahrscheinlich immer wieder Fehler machen. Immer wieder werden wir mal nicht perfekt leben, sondern immer wieder sündigen und etwas falsch machen. Aber es ändert nichts daran, dass Gott dich liebt und dich gerecht macht, dass du heilig bist. Ja? Aber es sollte etwas an unserer Einstellung ändern, dass wir nicht für unsere Rettung kämpfen, sondern aus unserer Rettung heraus. Weil der Sohn Gottes, Gott selbst, für mich gestorben ist, damit ich frei von Sünde leben kann, sollte ich auch frei von Sünde leben. Ja? Weil es das größte Geschenk ist, das mir überhaupt jemand machen könnte. Jemand, der mich geschaffen hat, stirbt für mich, damit ich frei von Sünde leben kann und in seine Gegenwart treten kann. Und ich möchte euch einen Gedanken zum Abschluss noch geben. Dann komme ich wirklich zum Schluss. Das ist mein Lieblingszitat, ja? Ich liebe das Zitat wirklich sehr. Der Autor C.S. Lewis, der hat auch die Chroniken von Narnia geschrieben, vielleicht kennst du die. Der hat einmal gesagt, und ich finde es so krass, was er gesagt hat. Er hat einmal gesagt, wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung. Nur eins kann es niemals sein. Ein bisschen wichtig. Und das ist das Krasse. Glaube, wenn er stimmt, ist von unendlicher Bedeutung. Wenn er nicht stimmt, von gar keiner Bedeutung. Nur eins kann der Glaube wirklich niemals sein. Ein bisschen wichtig. Und ich glaube mal provokant zu sagen, dass wir oft dahin tendieren, dass der Glaube so ein bisschen wichtig geworden ist. Denn wenn Glaube stimmt, dann ist er von unendlicher Bedeutung. Warum? Weil Jesus Christus für uns gestorben ist, damit wir gerettet sind, wenn wir an ihn glauben. Das heißt auch, dass Menschen, die nicht an ihn glauben, eben nicht gerettet sind, sondern verloren sind. Das heißt, wenn wir an ihn glauben, dass er für uns in Freiheit von Sünde führen möchte. Das heißt aber auch, wenn es von unendlicher Bedeutung für uns ist, dass wir auch danach streben sollten, ein Leben in Freiheit zu führen, das heißt frei von Sünde und immer wieder damit kämpfen sollten, ein heiliges Leben zu führen. Es bedeutet auch, dass wir ein Leben in der Ewigkeit führen werden bei Gott und dass das nicht zu lösen ist. Es ist Wahrheit. Und es ist auch eine Gewissheit, dass wir einem Kampf gegenüberstehen, dass Jesus Christus der Held ist, der für uns diese Kämpfe kämpfen möchte. Nur eins kann Glaube nicht sein. Wenn es den Glauben nicht gibt, ist er bedeutungslos. Es ist einfach so. Und ich glaube, wir tun oft so in unserer pluralistisch geprägten Welt, dass es okay ist, dass die einen an Gott glauben und die anderen eben nicht. Aber es macht gar keinen Sinn, oder? Es macht keinen Sinn zu sagen, für dich ist der Glaube okay, er gibt dir Hoffnung und Mut, aber für mich ist der Glaube nichts. Das ist zutiefst unlogisch. Ja? Weil wenn es den Glauben wirklich gibt, ist er von unendlicher Bedeutung, dann ist das, was in der Bibel steht, wahr. Mit seiner ganzen Konsequenz. Das heißt, dass die Menschen, die glauben, gerettet sind und die, die nicht glauben, verloren gehen. Und dass ich mobilisiert werden sollte, heilig zu leben. Wenn es den Glauben nicht gibt, dann sollte ich auch nicht daran glauben, was für ein Blödsinn. Ja? Warum sollte ich an etwas glauben, was nicht stimmt, nur weil es irgendwie schön ist? Nein, ich glaube, dass der Glaube, wenn es ihn gibt, von unendlicher Bedeutung ist. Nur eins kann er niemals sein, halb wichtig. Ja? Halb wichtig ist er so oft für uns, glaube ich. Ich will Gott meine Kämpfe schlagen lassen, aber am Ende, wenn Gott irgendwie nicht da ist, versuche ich, selbst diese Kämpfe zu schlagen. Ich weiß, er will mich versorgen, aber wenn ich plötzlich herausgefordert bin, dann versuche ich doch selbst Schritte zu machen, oder? Oder Gott sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und alles gebe ich euch hinzu, aber irgendwie drehen wir das ganz gerne um und gucken, was ist zuerst dran? Mein Leben, meine Befindlichkeiten, meine Versorgung und die Zeit, die übrig bleibt, die gebe ich dann Gott. Und das kann man weiterführen auf alle Ebenen, ja? Aber ich glaube, dass dieses Zitat von C.S. Lewis im Anbetracht der Kämpfe, die wir gegenüberstehen, wirklich wichtig ist. Ja? Und ich möchte es euch noch einmal vorlesen und dann möchte ich beten. Wenn das Christentum ja, falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung. Nur eins kann der Glaube niemals sein, ein bisschen wichtig. Und das ist das Schöne, dass der Glaube nicht ein bisschen wichtig ist, sondern Jesus Christus für uns unsere Kämpfe kämpfen möchte und für uns der Held sein möchte, der wir nicht sind. Ja? Wir kämpfen nicht für den Sieg, sondern wir kämpfen aus dem Sieg. Und ich möchte euch ermutigen, mal aufzustehen, wenn du kannst und es möchtest, die Augen zu schließen und wir werden jetzt noch in Lobpreislieder gehen. Wir wollen Gott nochmal fett die Ehre geben. Aber ich möchte mal für dich beten. Ja? Wenn du heute hier bist, schließ doch mal deine Augen, um ganz kurz einen Moment der Privatsphäre zu schaffen. Wenn du heute hier bist und sagst, jep, das war so unattraktiv, Joel, wie du das erzählt hast von dem Glauben, aber ich glaube und ich will an diesen mega krassen Sohn Gottes glauben, der für mich gestorben ist, auferstanden ist, damit ich frei von Schuld leben kann. Wenn du heute hier bist und es das erste Mal festmachen möchtest, dann heb doch einfach deine Hand, wir haben die Augen zu, außer ich, damit ich für dich beten kann und ich werde für dich beten, ja? Super, vielen Dank. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin diesem Kampf gegenüber, den ich eigentlich selbst nicht kämpfen kann. Ich bin so krass am Verzweifeln und ich weiß gerade nicht, wie ich dieser Sünde oder dieser Herausforderung, dieser Krankheit, diesem Streit gegenübertreten kann. Und ich brauche, dass dieser Retter aus den Reihen tritt und für mich kämpft. Dann möchte ich, dass du einfach mal deine Hand auf dein Herz legst und ich möchte jetzt für dich beten, dass Gott wirklich jetzt sichtbar wird und dir seine Stärke einfach offenbart. Ja? Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist, den es wirklich gibt und der von unendlicher Bedeutung ist. Und ich möchte dich heute bitten, dass du eingreifst in die Situation, wo wir vielleicht viel zu lange versucht haben, selbst der Retter und der Held zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du uns neu bewusst machst, loszulassen von Situationen, die uns herausfordern und wir auf eigene Sicherheiten bauen wollen. Dass wir dir vertrauen und sagen, du bist und bleibst für immer der einzige Retter, der meinen Kampf kämpft. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute die Kraft schenkst, auch siegreich über die Sünde zu sein. Und siegreich über unser Leben zu sein und dass du aus Asche Gold machst, dass du aus etwas Schlimmem, etwas Wunderbarem wandelst und dass du uns begegnest jetzt in der nahen Zukunft und diese Kämpfe, diese Goliaths und diese Riesen zu etwas ganz Wunderbarem verwandelst und deine Herrlichkeit uns offenbarst. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Danke, dass du unser Gott bist und dass du uns liebst. Und für uns bist. Amen.